Hallihallo, ihr Lieben, und hallo, mein lieber Christoph. Ich grüß dich.
Hallo.
Na, wie geht's dir so langsam? Also, nur damit die anderen schon mal alle jetzt Bescheid wissen. Unser lieber Christoph ist leider krank und ja, der muss seine Stimme schonen. Und wir haben beschlossen, nachdem wir die letzte Woche wirklich lange geplaudert haben und die Folge wirklich lang geworden ist, machen wir das Ganze ab sofort etwas kompakter. Wir haben etwas umgestellt. Wir werden nur noch so im Schnitt zwei Themen besprechen, also zwei Themen von Christoph und zwei Themen von mir. Und vielleicht nicht mehr ganz so ausufernd erzählen, insbesondere heute, nachdem Christoph seine Stimme schonen muss.
Ja, also ich meine, ich bin ja wirklich sehr, sehr selten krank, Annika. Das kannst du ja auch bestätigen, auch als meine ehemalige Chefin. Spätestens, glaube ich, an der Stimme wird man es hören, dass ich busy krank bin. Aber dieses Mal ist es wirklich, das hatte ich auf jeden Fall, seitdem ich in Berlin bin, noch nie, schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und zwar ist es wirklich die Stimme. Also ich habe so einen krassen Reizhusten, ich habe Halsschmerzen, das ist wirklich unglaublich. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Schnupfen und der Kopf auch schon wieder einigermaßen in Ordnung, aber es ist weiterhin der Hals. Und wie gesagt, das hatte ich schon locker 10 Jahre nicht mehr. So krasse Halsschmerzen.
Ja, und damit es dir dann in den nächsten Tagen noch viel besser geht wieder, werde ich heute den großen Part übernehmen. Und ja, ihr müsst mit mir heute umso mehr Vorlieb nehmen.
Aber nichtsdestotrotz, ich will dich ja auch nicht im Stich lassen, beziehungsweise du weißt ja, oder haben wir es auch ganz oft schon gesagt, wir quatschen einfach zu gerne zusammen. Von daher habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen. Bevor du aber gleich anfängst, Annika, wollte ich nur wie immer ein paar allgemeine Infos sagen, nämlich, dass wir in Rumänien und auch in Indien in der vergangenen Woche gewachsen sind. Und dann wollte ich dich noch einmal fragen, wir hatten ja letzte Woche diese Umfrage mit den Flaschendeckeln. Da hast du ja auch das Ergebnis schon ja, gepostet, gepostet in unsere Story. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz das Ergebnis sagen.
Ja, ganz genau. Erstmal vielen herzlichen Dank an alle, die mit abgestimmt haben. Die Umfrage ging darum, wen die festen Flaschendeckel stören und wer sie abreißt und wer damit kein Problem hat. Und also ich würde sagen, oder ich kann sagen, der überwiegende Teil der abstimmenden Personen, ja, hat auch gesagt, sie nerven mich. Aber ich lasse die an den Flaschen dran. Dich gefolgt von, ich habe kein Problem damit. Also hier der erste Part, so wie bei Christoph. Der zweite, wie bei mir. Und es gibt doch eine kleine Handvoll, die auch wirklich abgestimmt haben. Ich reiße den Deckel immer ab, weil er mich so nervt. Ja,
Ja,
also
das ist auch
fand ich sehr
das.
interessant zu sehen.
Ja, und das ist auch das, was ich tatsächlich auch immer betrachte. Auch gerade wenn man sich nur eine Flasche zu trinken im Supermarkt kauft. Wenn man jetzt zum Beispiel hier in Berlin sehe ich das ganz oft, die Touristen, die gehen dann irgendwie in den Supermarkt rein, kaufen sich eine Flasche, gehen raus, drehen auf und reißen das Ding ab, weil es sich einfach in dem Moment so stört, dass dieser Deckel dran ist und ihnen an der Nase rumbaumelt oder sonst wo im Gesicht, dass die das abreißen. Ja, das sehe ich ganz oft hier.
Also ich halte, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, den Deckel einfach mit dem Zeigefinger fest. Und ich finde, so ein kleines Futzelding ist nicht der Rede wert. Oder es lohnt sich gar nicht, sich darüber aufzuregen. Deswegen, liebe Leute, einmal tief durchatmen. Es gibt Schlimmeres, Gott sei Dank. Und ja, jeder wird dann trotzdem aus seiner Flasche trinken können.
Apropos Schlimmeres, Annika, jetzt in der Woche ist ja was passiert. Anfang der Woche hast du ja, glaube ich, mitbekommen, im Hamburger Hafen bestimmt, dass es da so einen richtig krassen Großbrand gab. Teile sind sogar auf die Autobahn geflogen, die Autobahn wurde gesperrt. Also in Hamburg war da wirklich ja riesengroßes Aufkommen. Nur noch mal so zum Thema, weil du gesagt hast, es gibt Schlimmeres. Ja, das ist diese Woche passiert. Und am vergangenen Wochenende, Annika, bevor das bei mir sozusagen alles angefangen hat, gab es auch noch zwei Events. Und zwar einmal waren wir bei Vegas Rouge hier im Zoopalast. Du musst dir das vorstellen, das ist so eine ja, Varieté-Show wie das Moulin Rouge in Paris. War wirklich richtig, richtig cool. Man hat sehr viel nackte Haut gesehen, so viel schon mal vorweg. Wir haben die Karten im Radio gewonnen. Ich sag mal so, ich glaube, ich hätte jetzt, ich glaube, ja, 80 € war der Normalpreis. Hätte ich jetzt so am Ende, wenn ich es Revue passieren lasse, tatsächlich nicht ausgegeben. Und der Zoopalast, das war auch ein ganz, ganz kleiner. Ja, Schauspielhaus. Im Winter ist da immer das Palazzo. Da kann man essen, trinken, Abendessen schön haben und dann ist da noch eine Show. Und im Sommer ist eben jetzt oder war jetzt Vegas Rouge. Geht noch, ich glaube, bis Ende September. Und das Krasse war, zu Beginn, bevor die Vorführung losging, haben sie so vom Band abspielen lassen, ja, man darf halt auf jeden Fall keine Videos und Fotos machen, erst am Ende, wenn man es explizit sagt. Und du weißt ja, es gibt immer der, die ein oder andere, die das dann doch Fotos machen und nicht interessiert. Und dann hat das tatsächlich eine gemacht, die saß ein bisschen weiter links von uns. Und dann sind die wirklich zu der hin und haben mir das Handy abgenommen. Haben das Handy abgenommen und sie musste sich das dann am Ende der Veranstaltung wiederholen. Das fand ich tatsächlich dann ein bisschen übertrieben. Ich weiß, im Friedrichstadtpalast ist es genauso. Da sagen sie auch, man darf nichts filmen und keine Fotos machen. Und wenn sie dich erwischen, dann heben sie einfach Schilder hoch mit dem Kamerazeichen und durchgestrichen, dass eben alle nochmal wissen, okay, darfst du nicht machen, aber das Handy wegnehmen fand ich dann doch bisschen zu übertrieben. Ja, und dann hatten wir noch unsere Einweihungsparty von der Wohnung. Wir haben alle Helfer eingeladen, die uns während des Umzugs geholfen haben, egal ob beim Kistenpacken oder auch beim Umzug selbst. Ja, war auch sehr, sehr schön.
Und wir springen jetzt von Berlin nach Stuttgart. Hier gab es nämlich, vielleicht hast du das auch mitbekommen, einen Antrag der Fraktion Die Linke SOS Plus im Stuttgarter Rathaus am 21. August diesen Jahres, der vorsieht, dass menstruierende Beschäftigte der Stadt ab Januar 2026 ein zweijähriges Modell erhalten sollen. Und zwar bis zu 3 Tage Sonderurlaub pro Monat ohne Attest, einfach per Selbstmeldung. Ja, das Ziel davon ist es, die Gesundheit zu stärken und ein modernes, faires Signal zu setzen. Ich hatte es jetzt diese Woche mit einer Kollegin drüber. Wir schleppen uns auch jeden Monat mit starken, mehr oder weniger starken Unterleibskrämpfen zum Beispiel in die Arbeit. Und endlich kommt ein Thema auf den Tisch, das schon ganz lange als Tabuthema gilt. Tatsächlich könnte das auch eine Einzigartigkeit in Deutschland sein. Stuttgart könnte somit die erste Großstadt in Deutschland sein, die so etwas konkret prüft. Zwar gab es bereits Hilfeleistungen wie kostenlose Menstruationsprodukte in öffentlichen Einrichtungen, also etwa im Rathaus oder auch in den Universitäten, aber es gab bisher keine gesetzliche Regelung für regelmäßigen Sonderurlaub wegen Menstruationsbeschwerden. Ja, und das Ganze nimmt immer mehr an Relevanz zu, da es eben auch internationale Vorbilder wie zum Beispiel Spanien gibt, wo Menstruationsurlaub bereits gesetzlich geregelt ist, sowie die Stadt Freiburg in der Schweiz, die ihren Angestellten bis zu 3 Menstruationstage pro Jahr gewährt. Finde ich eine richtig tolle Sache. Selbstverständlich gibt es auch hier wieder ja, Pro- und Kontraseiten. Ich würde gerne kurz auf ein paar Länder eingehen, wo es das bereits schon gibt. Ich habe gerade eben schon Spanien erwähnt. Seit dem 1. Juni 2023 ist dort schon gesetzlich verankert, dass Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden bezahlte Freistelltage erhalten. Bei Vorlage eines ärztlichen Attests übernimmt der Staat die Lohnfortzahlung ab dem ersten Tag. In Japan gibt es schon seit 1947 das Arbeitsgesetz, das menstruierenden Frauen erlaubt, 1 bis 2 Tage pro Monat, bezahlt oder auch unbezahlt, das ist ein bisschen unterschiedlich, freizunehmen. Eine Begründung dafür ist rechtlich auch nicht erforderlich. Total klasse. Südkorea. Es gibt einen gesetzlich geregelten Anspruch auf Menstruationsurlaub und bei Nicht-In-Anspruchnahme erhält die Beschäftigte eine zusätzliche Vergütung. Das ist ja auch bei Frau zu Frau wieder unterschiedlich, wie stark das ist oder eben auch weniger stark. Dann in Indonesien gibt es auch 2 Tage Menstruationsurlaub pro Monat gesetzlich verankert. Ja, wo soll ich weitermachen? Es gibt noch so viele. Sambia, ja, Schweiz, also Stadt Freiburg habe ich gerade eben schon angesprochen. Zürich testet gerade ein Pilotprojekt auf städtischer Ebene, soll es bis zu 5 freie Tage pro Monat geben und so weiter und so weiter und so weiter. Ich meine, in Deutschland ist es so, wenn du so starke Probleme hast und auch nicht arbeiten gehen kannst, dann muss man sich krank schreiben lassen. Das heißt, beim Arzt vorbeigehen oder auch anrufen und so weiter. Genau. Selbstverständlich ist es jetzt gerade die erste große Diskussion in Deutschland und führt auch zur Enttabuisierung. Also der Menstruationsurlaub kann auch dazu beitragen, dass man über die Menstruation offen spricht, dass es in der Kultur und auch am Arbeitsplatz kein Tabuthema mehr ist. Ich meine ganz ehrlich, wer redet schon gerne darüber? Aber es gehört zum Leben dazu. Zudem ist es natürlich für die Gesundheit und auch für die Produktivität sehr gut, denn starke Menstruationsbeschwerden gehört ja auch oft nochmal Übelkeit mit dazu, Stimmungsschwankungen und so weiter, können die Arbeitsfähigkeit stark beeinträchtigen. Und ja, die Studien zeigen natürlich, dass viele Frauen trotz Schmerzen arbeiten, aber eben oft mit verminderter Produktivität. Klar. Dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen, ja, eine alternative Flexibilität. Neben dem, also jetzt in Anführungszeichen Urlaub, werden flexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder aber auch Ruheräume als praktikable Alternativen genannt. Und ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich gibt es natürlich wieder Gegenstimmen, wie immer und bei allem im Leben. Die Diskriminierung selbstverständlich. Es besteht das Risiko, bestehende Vorurteile zu verstärken, etwa dass Frauen weniger belastbar sind oder dass sie im Einstellungsprozess benachteiligt werden. Dann gibt es natürlich auch die Sorge bei den Arbeitgebern, dass der Menstruationsurlaub missbraucht wird. Auch trotz Attestpflicht als Kontrollmittel ist natürlich jetzt keine Pauschallösung. Ja, außerdem könnte es die Gleichbehandlung wiederum gefährden. Der Datenschutz spielt nochmal eine ganz große Rolle. Und ja, viele Frauen wünschen sich allgemein eher flexible und sensible Umgangsformen. Zum Beispiel eben die entlastenden Maßnahmen wie Ruheräume. Dann gibt es natürlich auch immer wieder, ja, Gegenstimmen, dass man dann ja tatsächlich dann zu Hause bleibt oder ja, wenn ich starke Schmerzen habe, melde ich mich eh krank. Das geht eh niemanden was an. Aber ich finde, das ist ein Thema, worüber man sprechen muss, was eben auch enttabuisiert werden muss. Und für die zukünftige Gesellschaft, für die Jugendlichen, die jetzt heranwachsen, ja, dass sie damit gleich direkt einen anderen Umgang erlernen.
Ja, krass, also habe ich so gar nicht gehört und auch tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ja, gebe ich dir recht, dass man darüber sprechen muss. Und ich finde sowieso, also in der heutigen Zeit sollte doch eigentlich nichts mehr ein Tabuthema sein. Man sollte grundsätzlich immer offen und ehrlich auch über alles sprechen können. Und zu dem Punkt, was du meintest, dass man Angst hat, dass diese Tage frei dann missbraucht werden können. Ja, kann sein, dass es die ein oder andere sicherlich ausnutzen wird, aber ich bin auch der Meinung, dass man sowas nicht immer auf die breite Masse, sagt man das, auf die breite Menge, Masse
Ja, dass man es
übertragen?
nicht pauschalisieren kann.
Genau,
Ich meine, jemand,
genau.
der zu bestimmten Zwecken krank machen möchte und diesen Menstruationsurlaub dafür verwenden würde, Der würde auch zum Arzt gehen und sich auch so eine Krankmeldung holen.
Ja,
Also
richtig.
wenn dieser Gedanke da ist, wird es so oder so ausgenutzt. Sind wir mal ganz ehrlich.
Genau. Ja.
Deswegen finde ich das so toll, dass endlich darüber diskutiert wird. Und ich bin sehr gespannt, wie es da die nächsten Jahre weitergehen wird. Ob sich was tut, ob sich hier ja ein Gesetz durchsetzen kann. Falls sich da was tut, halte ich euch selbstverständlich auf dem Laufenden, weil mich betrifft es ja auch noch die nächsten Jahre.
Ein Bereich, Annika, den wir ja jetzt schon lange oder ich schon, finde ich, viel zu lange nicht mehr hatten, denn wir kommen mal wieder ein bisschen in den Bereich des Trash. Denn am vergangenen Montag war das Finale von der Villa der Versuchung auf Sat.1 zu sehen. Verona Poth hat das Ganze moderiert. Ich weiß nicht, hast du gehört, um was es da ging, was das Konzept war?
Ich habe noch nie allgemein überhaupt irgendwas davon gehört.
Wahrscheinlich Trash-TV, aber so ein bisschen, nee, deshalb hast du ja mich.
Richtig, komplett raus, sorry.
Also in dieser Villa der Versuchung waren ganz, ganz viele, nicht nur B, C, D, E-Promis, ich sage immer so schön Z-Promis. Man hatte ein Preisgeld zu Beginn von 250.000 Euro. Und in diesem Zeitraum, in dem die Promis eben in dieser Villa waren, durften sie sich auch jeden Luxus gönnen, den sie mochten. Aber, und jetzt kommt das, sobald du dir ein bisschen Luxus gegönnt hast, wurde dir das vom Preisgeld abgezogen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ach ja, ich habe Lust auf ein Glas Champagner, dann kannst du den trinken, aber dann werden dir hier, ich sage jetzt mal pauschal, 1000 Euro abgezogen. 2000, 3000, wie auch immer. Und je nachdem, was für einen Luxus du dir gegönnt hast, umso mehr wurde dir von diesen 250.000 Euro abgezogen, sodass am Ende. Jetzt rate mal, Annika, was glaubst du von 250.000 Euro? Wie viel Geld hat der oder die Gewinnerin bekommen?
Also bei mir wären wahrscheinlich noch 250.000 Euro übrig geblieben, weil ich dann zu einem sehr großen Sparfuchs werden kann. Ich finde es eher erschreckend, wie hier gerade so mit Geld um sich geschmissen wird. Aber nun gut, das ist eine andere Sache.
Das denke ich mir auch, dass ich mir gedacht habe, also wie kann man
Ja.
denn so ein Format, also naja. Ich sag
Ja.
dir erstmal die drei Final. Es waren drei Finalistinnen und zwar einmal Sarah Kulka, Patricia Blanco und Jasmin Herren. Die drei waren im Finale und Jasmin Herren hat die Show, die Villa der Versuchung, gewonnen. So, was denkst du, wie viel Geld hat Jasmin Herren von 250.000 Euro am Ende bekommen?
Ich würde sagen 150.000.
Oh, Annika, du bist echt. Du glaubst wirklich, dass die so sparsam waren?
Ich hatte es gehofft.
Von
Ja.
250.000 Euro hat sie, halte dich fest, 9.199 Euro nur noch bekommen.
Was?
Krass, oder?
Siehst du mal, wenn Geld keine große
Ja.
Rolle spielt.
Also die haben sich da wirklich allen Luxus gegönnt, den man sich da nur vorstellen kann. Und ja, man hat sie dann am Ende auch noch kurz interviewt, ob sie nicht ein bisschen enttäuscht sei. Sie hat gemeint, ja, sie ist natürlich schon enttäuscht, dass es jetzt nur so wenig Geld ist, aber sie nutzt es trotzdem, um, ja, ich sag mal, wieder von vorne anzufangen, das als Starthilfe zu nehmen. Und naja, mal gucken, was als nächstes.
9.000 Euro als
Ja,
Starthilfe.
krass, oder? Naja.
Nachdem ich es davor verplempert habe. Oha, okay.
Naja, schauen wir mal, was als nächstes im Trash-Bereich dann auf dich und auf euch wartet.
Wir haben jetzt Ende August. Ich bin ein bisschen traurig, dass der Sommer schon fast vorüber ist.
Und es auf Weihnachten zugeht. Apropos Weihnachten, Annika. Weißt du, was mir diese Woche passiert ist?
Nein.
Da kommt doch hier jemand nach Hause vom Einkaufen. Wollte mir was Gutes tun.
Ja.
Ich habe gedacht, ich krieg die Krise. Kommt nach Hause mit Lebkuchen und Spekulatius.
Ich warte schon sehnsüchtig. Ich schaue jedes Mal beim Einkaufen alle Regale. Ich will auch endlich Lebkuchen
Sollen
essen.
wir dir was schicken?
Bis es da wäre, sind die wahrscheinlich auch bei uns in den Regalen.
Also ich habe es ja noch
Aber
nicht
so eine
live
Schachtel,
gesehen.
Sterneherzenbrezeln in Zartbitterschokolade, die sind auch vegan deklariert.
Wie verrückt.
Wäre schon toll.
Also ich habe es noch nicht live gesehen, aber anscheinend sind die Supermärkte hier jetzt ab dieser seit dieser Woche schon voll.
Mega. Ich habe die Woche auch mit einer Kollegin geschaut. Ich habe tatsächlich letztes Jahr am 26. August bei draußen 34 Grad hier auf meiner Couch gesessen und den ersten Lebkuchen gegessen. Und die schmecken einfach so fantastisch lecker. Weißt, jetzt freut man sich drauf. Jetzt ist die längste Zeit, wo man keine gegessen hat. Die sind
Ja, ich
frisch und
weiß.
aromatisch. Und man kann sich jetzt so richtig auf die Lebkuchen freuen und rein stopfen, würde ich schon fast sagen. Und dann hat man auch wieder Zeit bis Weihnachten. Dann ist so dieser erste Hype wieder weg. Und dann hat man dann vielleicht auch noch mal Lust drauf. Aber jetzt Lebkuchen, Dominosteine. Ja.
Oh, ich darf nicht zu viel
Darauf
lachen,
freue ich mich schon
Annika.
sehr. Ich weiß.
Ja.
Doch, darauf freue ich mich jetzt schon richtig, weil ich verbinde Lebkuchen und Dominosteine tatsächlich auch nicht mit Weihnachten. Ich verbinde das eher mit der kälteren Jahreszeit, aber nicht mit Weihnachten. Und deswegen freue ich mich da jetzt auch so drauf. Aber um wieder den Sprung zurückzubekommen, ich bin ein bisschen traurig, dass der Sommer jetzt schon wieder vorüber ist. Und ja, habe so ein bisschen in Urlaubserinnerungen geschwelgt. Und da sind mir auch die Fotos von Thailand letztes Jahr Dezember wieder in die Hände gekommen. Und auch die Fotos, wie wir dort den Lebenshof für Elefanten besucht hatten. Und das war ja so eins meiner absoluten Highlights auf dieser Thailand-Reise. Diese wunderbaren, sensiblen Dickhäuter zu sehen und füttern zu dürfen und zu versorgen, war wow, einfach nur wow. Und deswegen dachte ich mir, Elefanten, mit denen setzt man sich irgendwie gar nie auseinander. Dabei sind es Giganten mit so großem Herzen. Und genau, deswegen möchte ich hier mein nächstes Thema diesen faszinierenden Tieren widmen. Diese majestätischen Riesen sind ja auch nicht nur wegen ihrer Größe so beeindruckend, sondern auch wegen ihres hochkomplexen Sozialverhaltens, ihrer Intelligenz und ihrer tiefen emotionalen Bindung. Und ja, deswegen, mein lieber Christoph, lernst du heute viel über diese tollen Tiere.
Und du weißt ja auch, ich habe ja nach dem Abi in Thailand gelebt, habe da Freiwilligenarbeit gemacht, Englisch unterrichtet an einer Highschool und andere Volontäre, zum Beispiel der eine aus Nürnberg, der war auch in einem Elephant Camp und ich durfte da einmal mit, habe mir das Ganze angeschaut und ich muss ja wirklich sagen, also ja, ich bin mir sicher, wir werden jetzt noch einiges von dir lernen, aber man unterschätzt diese Tiere einfach. Also was ich da gesehen habe, was Elefanten wirklich wunderbare Tiere sind, wirklich krass. So was muss man einfach gesehen und miterlebt haben.
Absolut. Ja, es gibt heute noch drei lebende Arten von Elefanten: den afrikanischen Savannenelefant, den afrikanischen Waldelefant und die durften wir kennenlernen, die asiatischen Elefanten. Ja, und sie leben jetzt noch in verschiedenen Regionen Afrikas und Asiens, bevorzugen jedoch Lebensräume mit reichlich Nahrung und Wasser und von Also von offenen Savannen bis hin zu tropischen Wäldern. Elefanten gelten als eine der intelligentesten Tierarten der Welt. Ihr Gehirn, Christoph, das halte ich fest, wiegt etwa 4 bis 6 Kilogramm, also das
Crazy.
größte aller landlebenden Tiere. Und Studien zeigen, dass Elefanten Werkzeuge benutzen, sich selbst im Spiegel erkennen, das ist ein Zeichen von Selbstbewusstsein, dass Elefanten trauern, dass sie strategisch handeln und sich an Wasserquellen über Jahrzehnte hinweg erinnern können. Und daher kommt auch der Spruch, ein Elefant vergisst nie. Oh, das finde ich so unglaublich schön. Dann, Elefanten leben in komplexen sozialen Strukturen. Und besonders der afrikanische Savannenelefant ist bekannt für die starke Familienverbände. Man sagt auch, das ist das Herz der Herde. Und zwar leben Elefanten in einem sogenannten Matriarchat. Das heißt, an der Spitze steht eine erfahrene Elefantenkuh, die Matriarchin. Sie leitet die Gruppe, kennt Wanderwege, kennt die Wasserstellen und verteidigt die Gruppe im Notfall. Also sie ist das Herz der Herde. Dann besteht die Herde aus weiblichen Tieren und ihren Jungtieren. Weibchen bleiben ein Leben lang in der Gruppe, während junge Bullen die Herde mit etwa 12 bis 15 Jahren verlassen. Total verrückt. Dann, ja, Elefanten helfen einander beim Aufstehen, also gerade dann auch bei den Älteren. Sie verteidigen verletzte Tiere und zeigen Trostverhalten, etwa durch das Berühren mit dem Rüssel. Besonders rührend sind Fälle, in denen Elefanten auch ihre Tote betrauern. Ich habe letzt erst auch eine kleine Dokumentation darüber gesehen. Und das war unglaublich berührend. Da haben sie sich auch von einem Herdenmitglied verabschiedet, aufgrund des Alters gestorben. Und es war wirklich, die standen wie im Kreis außenrum und alle haben dann ihren Rüssel nochmal zusammengelegt, als würden sie sich auch gegenseitig trösten. Ja, Elefanten kommunizieren auch auf verschiedenen Ebenen. Es gibt zum einen natürlich die Körpersprache. Auch kennt man ja auch von unseren Haustieren zum Beispiel. Dort ist es jetzt die Rüsselhaltung, die Ohrenstellung und auch die Bewegungen zeigen Stimmungen an. Dann gibt es verschiedene Laute wie Trompeten, Grummeln oder auch sowas wie Schnurren. Aber das meiste geschieht über Infraschall. Und diese extrem tiefen Frequenzen, also unter 20 Hertz, sind für uns nicht hörbar, reichen aber über mehrere Kilometer und ermöglichen Elefanten, über große Distanzen hinweg zu kommunizieren. Was, wie sind die uns bitte so weit voraus? Wahnsinn, oder? Ich finde es so beeindruckend immer noch. Ja, dann sind Elefanten auch sogenannte Ökosystemingenieure. Sie öffnen mit ihren Bewegungen und Fressverhalten dichte Wälder. Sie verteilen Samen über weite Strecken durch ihren Kot. Ihre Wege zu Wasserlöchern helfen auch anderen Tierarten. Also kurz, ohne Elefanten würde sich die Dynamik unserer ganzen Lebensräume verändern. Ja, und leider sind unsere Elefanten trotz ihrer ganzen Fähigkeiten ganz stark bedroht. Zum einen durch die Wilderei, vor allem natürlich wegen des Elfenbeins, dann aufgrund des Lebensraumverlusts durch Landwirtschaft, Straßenbau und Urbanisierung. Dann gibt es selbstverständlich Mensch-Tier-Konflikte in Regionen, wo Elefanten Felder zerstören oder Dörfer zu nahe kommen, werden sie nach wie vor gejagt. Klar, es gibt unterschiedliche Schutzprojekte und auch internationale Gesetze, die versuchen, diese majestätischen Tiere zu bewahren. Ja, doch es bleibt ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja, was fand ich jetzt so am allerbeeindruckendsten? Also Elefanten zeigen uns, wie wichtig Gemeinschaft, Fürsorge und auch Geduld sind. Sie erinnern uns daran, dass Größe nicht nur Stärke bedeutet, sondern auch Verantwortung. Also sie übernehmen in der Herde Verantwortung untereinander. Ja, ich hoffe, euch hat die Reise zu den Elefanten gefallen. Und du, Christoph, konntest doch noch das eine oder andere davon lernen.
Auf jeden Fall.
Und ja, nochmal so eine kleine Anmerkung von mir. Denk dran, jedes Leben ist wichtig und jedes Leben zählt. Und eben auch das eines Dickhäuters in ganz weiter Ferne. Und ich hoffe, dass ich eines Tages nochmal die Möglichkeit habe, in so einem, ja, in so einem Lebensraum, auf diesem Lebenshof, Sanctuary, nochmal mithelfen zu dürfen, war so was Besonderes für mich. Und ja, ich bin schon wieder gedanklich ganz weit weg in Thailand.
Ich würde jetzt ganz kurz, Annika, einfach mal ja, eine Kategorie einwerfen, was wir eigentlich am Anfang ja immer machen, aber unser unnützes Wissen. Denn das passt hier nämlich sehr gut rein, hat zwar diesmal nichts mit den Tieren zu tun, aber es geht auch um das Gehirn. Und zwar wusstest du, dass die Gehirnmasse eines Erwachsenen zu etwa 80% aus Wasser besteht und jährlich circa 1 Gramm verliert.
Okay, also ich wusste, dass es zum Großteil aus Wasser besteht, dass es jährlich 1 Gramm verliert, ist mir neu.
Ja, mir auch. Aber naja, du siehst auch aus deinem Buch, was du mir ja zum Geburtstag diesen Jahres geschenkt hast, lernen wir immer noch einiges dazu. Ich hatte ja auch ein zweites Thema vorbereitet und dieses Mal oder diese Woche haben wir es tatsächlich so gemacht, aufgrund, dass ich ja ein bisschen weniger sagen wollte, auch wenn wir ja jetzt schon wieder bei einer halben Stunde locker sind, Annika. Habe ich gesagt, lass uns bitte vorher ganz kurz austauschen, wie wir das diese Woche am besten meistern können. Und dann hattest du gesagt, aber Christoph, das Thema, das hatte ich glaube ich schon mal, beziehungsweise so angerissen. Und zwar wollte ich euch eigentlich erzählen, dass in Rheinland-Pfalz Rehkitze gerettet worden sind anhand von einer Drohne, bevor ja das Gras, und da kannst jetzt du mehr sagen, Annika, oder nochmal das Thema ganz kurz erläutern, ja das Gras, was sagt man denn da, gemäht wird?
Das Gras wird gemäht, also die Heuernte wird gemacht. Also eigentlich ist die Heuernte in den weitesten Teilen Deutschlands schon rum. Wir auf dem Lebenshof haben ja auch eine Heuernte und auch wir sind davor, die Felder, gut, wir sind sie abgelaufen und haben sie dann markiert mit verschiedenen Fähnchen, was dann die Rehkitze oder auch die Mamas dann eben davon abhalten soll, nochmal auf diese Weide zu gehen. Aber ich weiß, dass ein Freund von mir arbeitet auch auf einem Lebenshof und die machen das auch bei den Landwirten im Umkreis, dass sie mit Drohnen die Weiden abfliegen, um eben versteckte Rehkitze ausfindig zu machen. Und da werden jedes Jahr ganz viele Rehkitze vor dem sicheren Tod gerettet. Die verstecken sich in dem Gras oder sie werden von der Mama dort abgelegt. Und durch die Lautstärke und so weiter sind die dann so verschreckt, dass sie sich ganz klein machen und zusammenziehen. Und sie haben noch nicht dieses Fluchtverhalten. Sie bleiben dann dort liegen, weil ja, die Mama kommt sie eigentlich wiederholen und werden dann leider oft eben ja tödlich verletzt.
Ja, ist schon krass, ne? Dieses Verhalten von den Tieren, ich finde das immer so faszinierend. Ja.
Definitiv. Und deswegen überfliegen ganz viele mittlerweile ihre Weiden oder auch die, ja, die Wiesen mit Drohnen, mit Wärmebildkameras, um genau diesen kleinen Rehkitze vor dem Tod zu bewahren.
Schön. Und in dem Artikel, Annika, stand auch noch drinne, dass meistens ja die Leute mit der Drohne, dass das Ehrenamtliche sind. Und ich weiß jetzt den Namen gar nicht mehr. Und was für eine, ich glaube, das war immer von der NABU oder so. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Hat dann eben auch gesagt, dass eben Geld für die Drohnen fehlt. Und natürlich auch Ehrenamtliche, die das dann immer machen, weil das muss man ja ganz früh am Morgen machen, bevor die Arbeit dann auf dem Feld auch losgeht. Ja, also wenn das jemand interessiert, kann man online ganz, ganz viel nachlesen.
Absolut. Und ist ganz, ganz tolles Ehrenamt. Also, wenn von euch jemand eine Drohne hat mit Wärmebildkamera, meldet euch auch gerne bei uns. Also, ich kann bestimmt auch einen Kontakt herstellen über den Lebenshof und so. Ganz tolle Sache und ganz wichtige Sache vor allem.
Und jetzt zum Ende, Annika. Wir haben ja dieses Mal, hast du am Anfang schon gesagt, jeder nur zwei Themen. Ich heute ausnahmsweise nur eins, du zwei. Kommen wir aber noch zu unserer zweiten Kategorie, nämlich du fragst, wir antworten. Und ich würde den Ball erstmal an dich abgeben, Annika, nämlich mit der Frage, die uns gestellt wurde, die dich betrifft, nämlich wie oder was dich an deinem Hobby, an dem Motorradfahren reizt, weil das ja in den Augen des Betrachters ja doch viel oft mal was für Männer eher ist als für Frauen.
Ja, war es tatsächlich ganz lange. Es gab schon immer vereinzelt Frauen, die auch Motorrad gefahren sind. Würden auch immer mehr. Ja, was mich daran gereizt hat, Leute, die mich kennen, würden jetzt sagen, ich bin ein kleiner Adrenalin-Junkie. Dem kann ich auch etwas zustimmen. Mir hat am besten bislang immer gefallen. Klar, natürlich, abgesehen jetzt von Geschwindigkeit und dem Wind um die Nase. Was mich mit am beeindruckendsten hat, ist, wenn du an einem Erdbeerfeld vorbeigefahren bist und die Erdbeeren richtig riechen konntest. Oder du bist an einem Blütenfeld vorbeigefahren und kannst die Blüten riechen. Also du bist so ein bisschen, ja, du bist mehr in der Natur. Und selbstverständlich macht das Kurvenfahren halt einfach verdammt viel Spaß.
Aber das Lustige ist, bevor oder ja, wie ich dich kennengelernt habe, da hätte ich jetzt zu Anfang ehrlich gesagt nie gedacht, dass du das da Motorradfahren dein Hobby ist. Ich hätte dich nie so eingeschätzt.
Hast du dich falsch,
Ja,
also hast du
total
mich
war ich
falsch
richtig falsch.
eingeschätzt?
Ja, aber fährst du noch
Ja.
Motorrad aktuell?
Na, mein Motorrad steht leider defekt in der Garage. Bin ich aber jetzt gerade dran. Ich kenne jemand jetzt mit einem Hänger und so weiter, dass das endlich wieder auf Vordermann gebracht wird, weil mich kribbelt es natürlich in den Fingern.
Glaube
Zum
ich.
einen ist es wesentlich spritsparender und ja, ich vermisse es sehr. Jetzt ist der Sommer dann wieder rum. Das heißt, jetzt in den Herbst hinein kann ich mich daran machen, es reparieren zu lassen. Und dann muss es auf jeden Fall wieder losgehen. Also spätestens nächste
Sehr gut.
Saison sitze ich wieder drauf.
Sehr gut. Super.
Ja, Christoph, die Frage an dich, und ich wiederhole nur noch mal ganz kurz, dass du bitte deine Stimme schonen sollst,
Ja,
weil ich
ich
glaube,
weiß.
da kannst du auch sehr ausführlich antworten. Du hast letzte Folge nämlich von deiner Lebensmittelvergiftung erzählt. Und die Frage an dich war, wie es dazu kam und wie schwer sie dann auch letztendlich war.
Ja, also muss ich erstmal sagen, dass unsere HörerInnen ja wirklich da schon immer am Ball bleiben. Also ich hätte jetzt nicht schon in der Woche danach mit dieser Frage gerechnet, aber gut. Ja, ich versuche mich kurz zu halten, wie du gesagt hast, Annika. Ich sag mal so, ich bin nach Berlin gekommen, ungefähr, also ich bin ja damals im Oktober nach Berlin gekommen, ziemlich im Herbst, also nicht so eine super Jahreszeit, aber okay. Dann im Frühjahr war hier Straßenfest und da hat es dann angefangen, Straßenfest ist immer eine Woche vor dem CSD, und da hat es dann angefangen, dass wir samstags eben unterwegs waren. Ja, man hat auch das eine oder andere getrunken, aber ich habe nicht über den Durst getrunken und dann natürlich auch noch schön gegessen und so. Und schon am Tag danach, am Sonntag, habe ich gemerkt, irgendwie, ich weiß nicht, mir geht's überhaupt nicht gut. Und das war dann wirklich tatsächlich schlagartig, dass es mir richtig schlecht ging. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr auf den Beinen halten. Damals habe ich ja noch in der WG mit Lilly gewohnt und die musste mir dann wirklich, musste mich dann stützen, dass ich überhaupt aufs Klo gekommen bin. Also mir ging es wirklich richtig dreckig. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, also das macht keinen Sinn, ich brauche nicht zur Arbeit zu gehen am Montag. Ja, so, dann Annika, find erstmal mitten im Frühjahr und Sommer, wenn jeder Arzt Urlaub hat, find erstmal hier in Berlin einen Hausarzt, der Neupatienten aufnimmt. Das war katastrophal, da habe ich ja Richtung Flughafen gewohnt, in Adlershof. Dann habe ich einen Hausarzt gefunden, der war aber in Charlottenburg. Dann musste ich mich in die S-Bahn setzen und bin fast eine Stunde von Adlershof mit der S-Bahn überhaupt zu dem Arzt gefahren. Der hat mich untersucht, großes Blutbild gemacht, hat mich dann sogar noch mal zum Röntgen geschickt wegen Lunge, Brust, bla bla bla, weil ich halt auch wirklich, mir ging es wirklich richtig dreckig, so schlecht ging es mir noch nie. Und dann hat er mich untersucht und meinte so, ja, es kann sein, dass sie halt einfach einen grippalen Infekt haben. Und ich denke mir so, nee. Nee, Diggi, ich habe keinen grippalen Infekt. Also mir geht es wirklich richtig, richtig schlecht, ja. Naja, hat mir also ein paar Medikamente verschrieben. Dann bin ich nach Hause und dann die Tage danach ging es halt los, dass ich auch wirklich extreme Magenprobleme bekommen habe, ja. Also man kann wirklich sagen, es kam oben und unten raus. Ich habe gefühlt nur im Badezimmer geschlafen. Also bin ich Ende der Woche wieder hin und habe ihm das erklärt und sage so, das ist kein grippaler Infekt, forget it. Und dann hat er mir halt eben so ein Kit gegeben, dass man auch ja seinen Stuhlgang und alles untersucht. Naja, habe ich dann die Probe abgegeben und da meinte er so, ja, Sie haben Campylobacter. Campylobacter sind meldepflichtige Bakterien, die meistens in, oder ich glaube sogar nur in Hühnchen vorkommen. Und also hatte ich eine Lebensmittelvergiftung, meldepflichtig, und ich hatte sozusagen 2 in 1 mit einer Sommergrippe. Ja? Also Lebensmittelvergiftung,
Super.
Schnupfen, Hals, Fieber. Ich hatte wirklich das volle Programm. Naja, wärst mal dabei gewesen. Ich sag mal so, ich war 2 Monate gut ausgenockt. Das hat sehr lange gedauert. Das ging auch nicht weg. Ich hatte immer stärkeres Antibiotika verschrieben bekommen. Und irgendwann hat mein Hausarzt gemeint: Also, wenn es jetzt nicht besser ist, dann müssen Sie ins Krankenhaus. Und ich so: Nee, mach ich nicht. Und habe dann irgendwann angefangen, das war natürlich auch noch ein bisschen dumm von mir, ganz normal zu essen, weil ich meine, wenn du fast 2 Monate zu Hause bist, dann irgendwann hast du einfach Hunger, ja. Und dann habe ich mir halt angefangen, habe halt ganz normal wieder so richtig lecker Schnitzel, Burger und mir alles so schön in den Magen reingepfiffen,
Also lecker liegt jetzt im Auge des Betrachters, aber nun gut.
der ja sowieso schon total geschädigt war, und dann ich noch mit diesen ungesunden Fetten dazu. Aber es hat irgendwie, ja, mein, wie sagt man denn, mein Gefühl gesättigt, sagt man das so?
Ja,
Ja.
erstmal befriedigt halt,
Ja,
ja.
genau. Und ja, wie gesagt, es waren dann 2 Monate, und dann hatte ich ja auch noch, der Clou war, das Gesundheitsamt auf dem Hals, weil dadurch, dass das meldepflichtige Bakterien waren und ich damals noch bei meinen Eltern Erstwohnsitz gemeldet war und in Berlin nur Zweitwohnsitz, hatte sich das Gesundheitsamt von Taube-Bischofsheim bei mir gemeldet und meinte so: Ja, das sind meldepflichtige Bakterien, wir müssen dem Ganzen nachgehen, wo haben Sie das denn gegessen? Und da meinte ich nur so: Also, ich glaube nicht, dass Sie 600 Kilometer nach Berlin fahren, um hier in diesem Restaurant Proben zu nehmen. Und dann hatte ich wirklich so Probleme, weil ich mir dann erstmal anhören musste, warum ich nicht Erstwohnsitz in Berlin gemeldet bin, wenn ich doch hier arbeite und lebe und bla bla bla. Ich meine, ja, das war mein allererster Umzug. Also keine Ahnung, wann man Erst- und Zweitwohnsitz. Naja, die haben das dann auf jeden Fall an das Berliner Gesundheitsamt übermittelt. Was die dann da gemacht haben, keine Ahnung. Das ist dann tatsächlich irgendwie im Sande verlaufen. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass ich in dem Restaurant, von dem es herkam oder herkommen muss, bisher nie mehr was gegessen habe. Mittlerweile bin ich ja logischerweise auch Erstwohnsitz hier gemeldet, weil ich musste dann dem Hausarzt und dem Gesundheitsamt auch so einen Plan übermitteln, wann ich wie wo was gegessen habe. Dann saß ich da mit meinen Freunden irgendwie zusammen, dass wir überlegt haben, wann ich wie wo was an dem Wochenende gegessen habe. Also es war, ja, sehr, sehr aufwendig, sehr kompliziert, auch nicht schön. Also ich wünsche das wirklich niemandem, so eine richtig krasse Lebensmittelvergiftung. Und dann hatte ich ja noch diese Sommergrippe dann auch noch mit dazu. Also ja, 2 Monate ausgenockt sein, weißt du, da habe ich mir gedacht, ey, da lebe ich ein halbes Jahr in Thailand und habe gar nichts und komme nach Berlin und bin gleich mal hier weg vom Fenster. Also das war schon, ja, zwei harte Monate hier, und ich war dann auch alleine. Also dann haben mir meine Eltern gefragt: Ha, sollen wir kommen, sollen wir dir was helfen? Ich war ja froh, dass Lilly damals mich auch so gut unterstützt hat in allem, und ja, hatte ich bis dato nicht mehr, und bin auch wirklich sehr, sehr vorsichtig mittlerweile im Sommer, wenn es irgendwie um Fleisch oder sonst was geht. Ich weiß, das Problem hast du nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel
Ich wollte
erst
schon sagen, davon bleiben wir Veganer halt einfach verschont.
Aber wenn ich mir überlege, ich würde mir jetzt im Sommer bei über 35 Grad um 14 Uhr mir beim Bäcker ein Brötchen mit Wurst kaufen. Nee, das sage ich dir, mache ich nicht. Oder auch wenn ich koche und das dann am anderen Tag wieder esse, dann kommt das alles in den Kühlschrank, was ich manchmal früher auch habe draußen stehen lassen über Nacht. Ja, bin ich auch ehrlich, mache ich mittlerweile gar nicht mehr, auch im Winter nicht. Einfach der Sicherheit her, und ja, so war das.
Okay, ja, vielen Dank für den ausführlichen Bericht. Mit meinem Satz, das kann uns Veganern nicht passieren, wollte ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie schadenfroh oder so wirken. Um Gottes Willen, sowas wünscht man wirklich keinem. Aber gut, dass seitdem nie wieder was in die Richtung bei dir aufgetreten ist.
Ja, auf
Also.
jeden Fall. Und Annika, damit wir jetzt auch schon gleich zum Ende kommen, ich mache jetzt einen krassen Cut, weil wir sagen immer, wir machen eine kurze Folge, und guck mal, wir sind schon wieder so lange.
Ja, du hast gerade wieder so lange geredet.
Ja, wollte ich nur eins ganz kurz sagen. Ich habe wieder eine Serienempfehlung, falls jemand Prime hat. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich ja so schön die Couch gehütet habe, Reacher geschaut. Ja, ich sag einfach
Okay.
gar nicht viel. Check Reacher. Die Serie heißt nur Reacher, gibt 3 Staffeln von. Ja, ist ein kleiner Schmankerl fürs Auge, sag ich mal, Annika. Und auf jeden Fall eine Krimi-Komödie. Ja, falls du auch Prime möchtest, einen freien User habe ich noch.
Ja. Okay, darüber reden wir noch mal. Ja, Christoph, dann würde ich aber sagen, dann beenden wir jetzt, dass du wieder zurück ins Bett kommst, dich noch gut auskurierst, gute Besserung weiterhin
Dankeschön.
natürlich, dass du nächste Woche wieder fit bist
In alter
und
Frische bin ich wieder da.
ganz genau. Und euch allen wünsche ich einen ganz tollen Start in den September. Ich hoffe auf ein paar schöne
Stimmt.
goldene Sommertage noch.
Oh ja.
Kommt gut in die neue Woche und passt alle gut auf euch
Der
auf.
September ist voll bei mir. Schönen
Bei mir auch.
Wochenstart
Bis zum nächsten
morgen.
Mal. Ciao,
Tschüss.
ciao.